Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schon seit geraumer Zeit warnt die Bankenaufsicht, insbesondere die BaFin, vor einer Zunahme von Kreditausfällen. Die anhaltende, trübe gesamtwirtschaftliche Lage, gepaart mit den strukturellen Herausforderungen, zum Beispiel durch die nachhaltige Transformation der Wirtschaft, stellt viele, vor allem mittelständische Unternehmen, vor große Herausforderungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jene Unternehmen ihren Kreditverpflichtungen nicht mehr nachkommen können, nimmt zu. Aktuell könnte diese Entwicklung für die exportorientierte deutsche Wirtschaft durch die erratische Zollpolitik der USA und die damit verbundene hohe Unsicherheit weiter beschleunigt werden. Ein hochaktuelles Thema, das viele Banken derzeit beschäftigt. Grund genug für uns, in unserem Podcast darüber zu sprechen. Wie steht es tatsächlich um deutsche Banken beim Thema Kreditausfälle? Wie sollten Institute mit steigenden Kreditausfällen umgehen? Und worauf achtet die Aufsicht hier besonders? Ich bin Jan Müller-Dethardt, Berater bei ZDB und freue mich heute auf meine zwei Gäste im Podcast, Christian Klaus und Michael Mönch. Christian ist Senior Manager und Michael ist Manager bei ZDB. Beide sind Experten in den Themen Kreditgeschäft und Regulatorik und durften schon einige unserer Kunden im Regionalbankensektor bei Sonderprüfungen durch die Aufsicht begleiten. Ja, ganz herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid.
Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, moin Jan, hi Christian, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr cool. Ja, ich würde folgende Frage gleich mal zu Beginn stellen, weil heute dreht sich ja viel um Kreditausfälle. Wann spricht man eigentlich von einem ausgefallenen Kredit?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, Jan, die man in der Praxis ja nicht kurz und knackig beantworten kann und die in der Praxis auch sehr oft zu Diskussionen führt, insbesondere mit Prüfungen im Bereich der Einzelengagements. Ich will aber trotzdem eingangs einmal versuchen, eine kurze Antwort zu liefern. Vielleicht vereinfacht kann man sagen, ein Kredit gilt als ausgefallen, wenn aus Sicht des Institutes oder der Bank als unwahrscheinlich erachtet wird, dass der Kreditnehmer seine Verbindlichkeiten aus dem laufenden Einkommen oder auch freiem Vermögen vereinbarungsgemäß zurückführen kann. Sprich, ich muss als Institut einfach davon ausgehen, dass der Schuldner nicht in der Lage ist, seinen Kredit vollständig zurückzuzahlen. Das ist, glaube ich, erstmal eine Antwort, die zunächst erstmal nachvollziehbar und wenig komplex erscheint. Komplexität gewinnt die Thematik aber dadurch, dass es ein umfangreiches rechtliches Rahmenwerk zur Ausfalldefinition gibt. Der europäische Gesetzgeber hat hierzu in Artikel 178 der CRR den Ausfall klar definiert und diese Definition auch nochmal durch eine ergänzende EBA-Leitlinie weiter konkretisiert. Und allein diese EBA-Leitlinie umfasst etwas mehr als 30 Seiten. Und ich glaube, mit Blick auf das umfangreiche Regelwerk wird dann deutlich, dass die Antwort auf deine Frage in der Praxis leider nicht so trivial ist, wie ich sie jetzt eingangs getroffen habe.
Okay, also doch etwas komplizierter. Lass uns mal in das Thema ein bisschen tiefer einsteigen. Wie ist denn die aktuelle Marktlage in Deutschland bezüglich ausgefallener Kredite bei den Banken? Vielleicht in deine Richtung, Christian.
Ja, gerne. Kann ich gerne auch ein paar Zahlen nennen, die uns vorliegen. Also vielleicht vorab, um ein bisschen auch die Spannung rauszunehmen, die aktuellen Daten sind jetzt irgendwie nicht komplett besorgniserregend, dass man irgendwie von systematischen Risiken der gesamten Branche sprechen kann. Wir sehen aber schon deutlich Veränderungen auch im Vergleich zur Vergangenheit. Also vielleicht das an ein paar Zahlen mal festgemacht. Zum Ende 24, das sind die aktuellsten Zahlen, die veröffentlicht wurden, liegen wir bei einer NPL-Quote, also ausgefallenen Krediten im Vergleich zu den gesamten Krediten quasi an der Bank von 1,86%. Das ist noch nicht ganz viel. Wenn man dann aber sich anguckt, wie sich das Ganze entwickelt hat, vor anderthalb Jahre früher war das Ganze bei 1,34%. Das heißt, wir sehen schon einen Anstieg von 40%. Und das macht in Euro vielleicht auch ganz interessant 36,5 Milliarden Euro aus. Und das ist natürlich erstmal was, was man als Kreditwirtschaft stemmen muss, dass diese zusätzlichen ausgefallenen Kredite von 36,5 Milliarden Euro bearbeitet werden und damit umgegangen wird. Wir kommen gleich mit Sicherheit nochmal darauf zu sprechen, was es überhaupt heißt, was ist zu tun, wenn ein Kredit ausgefallen ist, was hat das auch für Konsequenzen. Was aber vielleicht nochmal auch ganz interessant ist, man sieht schon ein bisschen Unterschied. Also diese 1,86% aktuelle NPL-Quote, die ich eben genannt habe, ist bezogen auf sämtliche Kreditinstitute. Wenn man das Ganze nochmal etwas spezifischer nach den Regionalbanken sich anguckt, sieht man schon einen Unterschied. Also bei Sparkassen ist ein Anstieg zu erkennen, dort sind es nämlich 1,92% und bei Genossenschaftsbanken sogar 2,19%. Also scheinbar scheint es auch im Bereich der Regionalbanken relevanter zu sein. Schon mal der erste Hinweis, woran das liegen könnte, ist natürlich auch einfach an der Größe, weil natürlich ein ausgefallener Kredit einfach bei einer kleinen Bank deutlich höher gewichtet ist von der prozentualen Anteil als bei Großbanken. Aber trotzdem was wir in der Folge vielleicht auch mal etwas genauer beleuchten können, woran das liegt und was für Konsequenzen das auch für Regionalbanken vor allem hat.
Ja, super spannend. Vielleicht direkt in die Richtung. Das würde mich mal interessieren. Gibt es denn irgendwie Schwerpunkte bei Ausfällen, die dann vielleicht auch dazu führen, das hast du jetzt schon angedeutet, dass gerade bei Regionalbanken das ein größeres Thema ist?
Genau, erstmal vorab nochmal, es ist kein Schwerpunkt erkennbar irgendwie regional, dass man sagt, im Osten, im Süden ist es relevanter, das sehen wir nicht, aber wir sehen schon gewisse Branchen, wo wir erhöhte Ausfallrisiken und dann tatsächlich auch erhöhte Ausfälle haben. Das ist insbesondere im Bereich der Gewerbeimmobilien, was eben nicht nur an der Zinswende, sondern vor allem auch an den gestiegenen Bau- und Energiekosten liegt, wo einfach die Branche dann ja deutlich stärker betroffen ist. Auch da nochmal eine Zahl genannt. Zum Ende letzten Jahres lag die NPL-Quote nur auf diese Gewerbeimmobilien bezogen über 5%. Das heißt, es ist deutlich erhöht im Vergleich zu dem Gesamtvolumen. Und das ist auch, ja, das merken wir auch bei einzelnen Instituten tatsächlich, dass es dort, wer natürlich auch einen Schwerpunkt im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung hat, dass es dort zu vermehrten Ausfällen kommt und aber auch zu Risiken, die auch gemanagt werden müssen. Das erleben wir gerade auch im Bereich der Sonderprüfung, dass dort ein verstärkter Fokus auch der Aufsicht drauf gelegt wird. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass generell kleine und mittlere Unternehmen natürlich auch von Ausfällen betroffen sind, deutlich stärker als auch die Privatkunden nochmal. Das ist nochmal eine weitere Unterscheidung.
Jetzt hast du ja gerade schon ein Bild gezeichnet, wie hoch die Quote ist, gerade die NPL-Quote, 1,86%, die sei auch angestiegen. Sind denn jetzt steigende NPL-Quoten auch für die nächsten Monate zu erwarten, so mit Blick nach vorne, und welche Faktoren begünstigen denn den Anstieg?
Genau, man kann natürlich immer nur begrenzt in die Zukunft gucken, aber wir sehen schon ein paar Indizien, die dafür sprechen. Einerseits bleiben wir nochmal kurz bei den gewerblichen Immobilien. Hier sehen wir eher eine Stagnation auf hoher Basis. Das heißt, hier sind die Ausfälle jetzt nicht mal einen deutlichen Sprung zu erwarten. Was wir aber gemerkt haben, und da auch nochmal eine aktuelle Zahl aus Juli diesen Jahres, die Unternehmensinsolvenzen sind stark angestiegen. Also wir haben eine Zunahme im Juli 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 19,2%. Das heißt, es zeigt sich schon, dass hier die wirtschaftliche Lage grundsätzlich weiter nicht gut ist. Die Wirtschaftskrise, kann man auch sagen, dauert weiter an. Und natürlich, wenn es zu Unternehmensinsolvenzen kommt, sind die Gläubiger im großen Teil natürlich Banken. Und entsprechend ist da auch eine Erhöhung der NPL-Quote zu erwarten. Also bei kleinen und mittleren Unternehmen ist das zu erwarten. Wir sehen so ein bisschen Schwerpunkt im Bereich Automotive. Das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Aber grundsätzlich, ja, kann man schon damit rechnen, dass die NPL-Quote weiter steigen wird.
Ist einmal Automotive ist bestimmt auch interessant, auch gerade wegen Transformation der ganzen Branche, auch die Zulieferer etc., könnte ich mir vorstellen, die da vielleicht auch nochmal so eine Konzentration, vielleicht ein Stück weit auch ein Konzentrationsrisiko darstellen, was das Thema angeht.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht, wo wir gerade dabei sind, Auswirkungen auf die Banken. Warum sind denn Kreditausfälle nicht nur schlecht für die Bilanz, sondern haben gegebenenfalls auch noch andere negative Folgen auf die Banken?
Ja, es ist eine berechtigte Frage. Häufig wird bei Kreditausfällen zunächst nur auf die Auswirkungen im Status quo geblickt. Und das sind halt primär erstmal finanzielle Auswirkungen in Form von Wertberichtigungen und Abschreibungen und die verbundenen negativen Auswirkungen auf die Ertrag- und Vermögenslage der Banken. Vernachlässigt werden dann oftmals die Auswirkungen, die sich erst in Zukunft zum Beispiel ergeben können. Das ist zum Beispiel der NPL-Backstop, der häufig unter dem Radar fliegt. Kurze Erklärung, was ist der NPL-Backstop? Hier handelt es sich um eine aufsichtsrechtliche Vorgabe, die auch aus der CRR kommt und die einfach vereinfacht ausgedrückt für ausgefallene Kredite entsprechende Abzugspositionen ab einer bestimmten Dauer bei den Eigenmitteln vorsieht. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, ein ausgefallener Kredit erfordert eine höhere Eigenmittelunterlegung ab einer bestimmten Dauer. Und somit beginnt die Uhr zu ticken in dem Moment, wenn ich einen Kredit als ausgefallen klassifiziere. So ein Abzug erfolgt frühestens erst nach 3 Jahren. Und das haben viele Banken, wenn man sich mit dem Thema Ausfall beschäftigt, schlicht und ergreifend nicht auf dem Schirm. Und insofern ist es immer wichtig, auch den Blick nach vorne zu richten und sich auch mit diesen Auswirkungen auseinanderzusetzen und nicht rein auf den Status quo in der Bilanz zu blicken. Steigende Kreditausfälle schlagen sich natürlich nicht nur bei den finanziellen Kennzahlen nieder, sondern haben natürlich auch Auswirkungen in anderen Bereichen, insbesondere bei personellen Ressourcen. Man darf nicht außer Acht lassen, hat die Christian ja auch eingangs schon erwähnt, dass natürlich auch entsprechende Ressourcen erforderlich sind und gebunden werden. Insbesondere, dass es Fachpersonal braucht, die diese Kredite, komplexe Abwicklungsfälle, komplexe Sanierungskredite betreuen können. Ja. Und diese Fachkräfte sind aktuell am Markt sehr, sehr rar gesät und auch stark umkämpft. Und insofern ist noch eine Institute, die quasi nicht das Personal derzeit vorhalten, haben da massiv zu kämpfen, dieses Personal zu gewinnen oder aufzubauen. Und am Ende kommt natürlich auch nochmal die Regulatorik ins Spiel. Es entsteht auch ein erhöhter regulatorischer Aufwand für Institute mit einem erhöhten NPL-Bestand.
Das ist ein guter Punkt. Wir sprechen ja gleich auch nochmal über die Handlungsoptionen, die ein Haus hat bei hohen Kreditausfällen. Da sieht man wahrscheinlich auch schnell, dass da die interne Ressourcenbindung doch recht hoch ist. Aber vorher die Frage, was sind denn die erhöhten regulatorischen Anforderungen, wenn, ja, hatte ich ja schon über das Wort NPL gesprochen, also wenn die NPL-Quote steigt und auch eine bestimmte Grenze überschreitet?
Ja, zunächst einmal zu sagen, dass ein Anstieg der NPL-Quote nicht unmittelbar zu erhöhten regulatorischen Anforderungen führt. Betroffen sind Institute, die aus aussichtsrechtlicher Sicht als Institute mit einem hohen NPL-Bestand klassifiziert werden. Und hierbei handelt es sich um Institute, die an zwei aufeinanderfolgenden Meldestichtagen eine NPA-Quote von 5% oder mehr vorweisen. Das ist auch ganz klar aussichtsrechtlich geregelt. Zentrale Anforderung an diese Institute ist die Entwicklung einer umfassenden NPL-Strategie. Hierfür muss sich das Institut dann zunächst kritisch mit den Ursachen für den Anstieg des NPL-Bestandes auseinandersetzen und in diesem Zusammenhang auch eine umfangreiche Selbsteinschätzung oder auch ein Take Assessment vornehmen. Und hierbei gilt es dann sowohl den Blick auf nach innen, auf die eigenen Vorgaben, Prozesse, Abläufe zu richten, als auch externe Faktoren, zum Beispiel Marktentwicklungen zu analysieren, um dann identifizierte Gaps auch gezielt mit Maßnahmen zu unterlegen, um zukünftig eben NPL-Zugänge möglichst zu vermeiden. Darauf basierend gilt es dann aber auch eine Abbaustrategie mit konkreten Zielen und Maßnahmen für den NPL-Bestand zu entwickeln und einen Implementierungsplan für diese Strategie aufzustellen und natürlich auch umzusetzen. Und ganz wichtig ist bei der Erstellung der NPL-Strategie, dass auch die Auswirkungen auf die Kapitalquoten immer berücksichtigt werden und dass man eben nicht nur den Blick in den Rückspiegel legt, sondern auch nach vorne blickt, um einfach auszugucken, mit welchem Zugang rechne ich vielleicht auch in Zukunft noch, um nicht quasi nur eine Status Quo-Analyse zu machen, sondern durchaus auch den Blick nach vorne einzunehmen.
Vielleicht ergänzend einmal noch dazu, auch so ein bisschen aus der Praxis heraus. Wir haben diverse Institute in den letzten Monaten begleitet, die ein NPL-Institute geworden sind und diese NPL-Strategie aufgesetzt haben. Wie gesagt, erforderlich, wie Michael gesagt hat, 5%, ist aber trotzdem sinnvoll, dass man sich rechtzeitig damit beschäftigt, weil der Aufwand ist sehr enorm und man hat nun meistens nur wenig Zeit, diese NPL-Strategie zu schreiben, weil es ist eben nicht mal eben zwei Seiten Word runtergeschrieben, sondern muss halt auch in den tatsächlichen Gegebenheiten orientiert werden, müssen Einzelkredite immer berücksichtigt werden und muss auch mit der Kapitalplanung verzahnt werden. Und von daher wäre unser Tipp schon mal an alle Institute, die da in die Richtung 5% kommen und schon mal rechtzeitig vorher auch aktiv zu werden, damit man erst gar nicht in Zeitengpässe kommt.
Ja, vielleicht ein Thema neben sich rechtzeitig vorzubereiten, ist ja auch das Thema, es möglichst zu verhindern oder gar nicht dahin zu kommen. Vielleicht in deine Richtung, Christian, auch direkt die Frage angeschlossen, wie können denn Banken Ausfälle kurzfristig und langfristig verhindern?
Nachher ist man natürlich immer schlauer. Dann kann man natürlich sagen, das wäre ein Kredit, den wir gar nicht hätten abschließen dürfen. Und das ist aber genau der richtige Ansatz, dass genau man sich das überlegt. Was sind denn überhaupt die Kredite, die ich in den Büchern haben möchte und welche nicht? Insofern kann man das Ganze schon anhand der Kreditvergabestandards festlegen und idealerweise den Rahmen so eng setzen, dass möglichst wenig Kredite nachher ausfallen. Das muss man natürlich regelmäßig validieren und meistens ist es dann auch schon zu spät. Und trotzdem, wenn man es einmal in den Büchern hat, sollte man intensiv sich die Kredite mal angucken und überwachen. Also das Thema, Stichwort Frühwarnsystem ist da relevant. Also es macht natürlich Sinn, Kredite auch dann zu betreuen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, wenn sie noch nicht ausgefallen sind, wenn man aber Indizien hat, dass finanzielle Schwierigkeiten vorliegen. Und dafür ist es im ersten Schritt erstmal wichtig, die Kreditnehmer ja zu selektieren und ja zu analysieren und dann eben zu gucken, welche sind jetzt relevant, wo zeichnen sich erhöhte Risiken ab. Dafür müssen eben sachgerechte Kriterien abgeleitet werden für die Risikovorherkennung, was auch gar nicht so trivial ist. Und wenn wir nochmal beim Thema gewerbliche Immobilienfinanzierung kurz was schreiben, dort ist eben nicht so, dass die standardmäßigen Risikovorherkennungsverfahren, die sich vor allem anhand von Bilanzkennzahlen festmachen, dass die dort passen, sondern da muss man halt individuelle Kriterien festmachen. Und das ist eben etwas, was jedes Institut überprüfen sollte, inwieweit im Portfolio welche Kreditnehmer sind und für welche Kreditnehmer dann ein entsprechendes Kriterium relevant ist. Und dann, wenn die Kreditnehmer identifiziert worden sind, muss natürlich auch mit Maßnahmen gehandelt werden. Stichwort Intensivbetreuung, dass man auch dort, wie der Name schon sagt, die Kunden intensiv betreut, Maßnahmen festlegt und überwacht, sodass idealerweise die wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgelöst werden und der Kunde wieder in die Normalbetreuung kommt. Und dafür ist es eben ganz wichtig, das ist auch was, was wir in der Vergangenheit festgestellt haben, was nicht immer so gut gelöst wurde, ist halt ein Zusammenspiel sehr wichtig, sowohl mit den Betreuern aus der Marktfolge, als auch aus dem Markt, als auch mit dem Controlling, wenn es um Portfoliosichten geht. Da ist es wichtig, dass man auch ja das Thema Krisengespräche angeht, dass man dort das Thema Maßnahmenüberwachung zusammen angeht und wie gesagt auch die Verzahnung ins Controlling macht, um auch entsprechende Portfoliosichten zu haben. Von daher ist das Thema Kreditprozesse insgesamt zu beachten und auch Stichwort Datenqualität ist entsprechend relevant.
Mir fällt da nochmal nachgefragt, jetzt ist es passiert, dass jemand ausgefallen ist? Ich sag mal, was für Handlungsoptionen hat man denn jetzt, wenn der Kredit einmal ausgefallen ist, Christian?
Genau, es ist zunächst einmal zu prüfen. Michael hat es im Bereich der Konsequenzen aus ausgefallenen Krediten beschrieben. Das Thema NPL-Backstop, das heißt, man muss gucken, was kann ich mir überhaupt leisten? Ja, inwieweit muss ich einen Kreditnehmer möglicherweise auch schnell aus den Büchern bekommen? Und daraus muss ich halt meine Handlungsoptionen machen. Natürlich kann ich versuchen, den Kunden zu sanieren. Das ist auch sinnvoll, wenn es realistisch ist, wenn die Fortführungsprognose wirklich positiv ist und ich wirklich realistische Chancen habe, mit gewissen Überbrückungsmaßnahmen oder sonstigen den Kreditnehmer wieder ans Laufen zu kriegen. Ansonsten muss man halt gucken, inwieweit Forbearance-Maßnahmen beispielsweise relevant sind, indem ich halt Kredite stunde, indem ich Tilgungsaussetzung vornehme oder sonstiges, bis zu eben auch Maßnahmen bis zur Abwicklung und zum Verkauf eines Engagements. Das ist halt individuell zu treffen. Das Ziel sollte immer damit sein, Risiken möglichst zu begrenzen, beziehungsweise in dem Fall auch möglichst noch liquide Mittel im Nachgang zu bekommen, obwohl der Kunde halt ausgefallen ist. Das heißt, wenn der Kunde auch regulatorisch ausgefallen ist, heißt es nicht immer, dass ich da kein Geld mehr zu erwarten habe, sondern das kann ich eben immer noch in Zukunft generieren, auch wenn ich eine EWB vorgenommen habe. Für mich ist immer wichtig, dass das eben nicht nur aus Sicht der Bank erfolgt, sondern dass das eben auch in der guten Kommunikation mit dem Kunden vereinbart. Auch die Kundensicht ist da wichtig und man versucht natürlich auch im Kundeninteresse zu handeln, wobei es natürlich schon vordergründig um die Ergebniserzielung der Bank geht.
Jetzt hatten wir ja eingangs gesagt, aktuell steigende Anzahl an Ausfällen. Gucken wir mal auf die Aufsicht, wie die das sieht. Vielleicht die Frage in deine Richtung, Michael, wie reagiert denn die Aufsicht auf die aktuell steigenden Ausfälle?
Ja, der Aufsicht ist der Anstieg der Kreditausfälle natürlich nicht verborgen geblieben, insbesondere auch im Kontext der Beobachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die wir aktuell vorfinden in Deutschland. So hat die nationale Aufsicht, bestehend aus BaFin und Bundesbank, diese Entwicklung auch bei dem Prüfungsschwerpunkt für das DAP 2025 in ihrem Aufsichtsprogramm berücksichtigt. Naja, was heißt das jetzt konkret in der Prüfungspraxis für die einzelnen Institute und Banken? Die Aufsicht hat angekündigt, dass im Rahmen von Sonderprüfungen der Fokus insbesondere auf Kreditgewährungs- und Überwachungsprozessen liegen wird. Namentlich wurden hier Kreditvergabestandards und auch die Risikofrüherkennung genannt, was Christian gerade auch schon mal angeteasert hat. Und dass in Form von sogenannten Paarprüfungen auch verstärkt die Werthaltigkeit von Krediten überprüft wird. Paarprüfung ist letztlich einfach eine Einzelengagementprüfung, bei der eine Beurteilung stattfindet, ist der Kredit ausgefallen oder nicht. Ja, das ist so relativ vereinfacht so ausgedrückt. Und wichtig ist aber auch, dass die Aufsicht nochmal betont hat, dass sie nie nach dem Gießkannenprinzip vorgehen wird, sondern eben risikoorientiert Prüfungen bei auffälligen Instituten aus ihrer Sicht durchführen wird. Was wir aus dem Projektalltag und aus der Kommunikation mit unseren Banken auch sehen, ist, dass die Jahresabschlussprüfer sich mit der Thematik auch deutlich intensiver beschäftigen als in der Vergangenheit. Also es kommt deutlich öfters jetzt auch zu Diskussionen um die Werthaltigkeit einzelner Kreditengagements und auch die Kreditprozesse werden deutlich kritischer geprüft. Also man kann erkennen, dass auch von der nationalen Aufsichtsbehörde die Prüfungspraxis von den einzelnen Jahresabschlussprüfern auch adaptiert wird.
Und vielleicht nochmal einen genaueren Blick so in eure Projekte. Was beobachtet ihr denn dort? Sind Institute gut auf die steigende NPL-Quote vorbereitet? Und was können sie gegebenenfalls zur besseren Vorbereitung tun? Wir hatten jetzt eben schon von Christian gehört, so eine NPL-Strategie kommt dann auf einmal um die Ecke, oh Gott, ich muss die machen. Michael, in deine Richtung, wie können sie sich da besser vorbereiten?
Ja, mal kurz zum ersten Teil deiner Frage. Sind die Institute gut vorbereitet? So aus unserem Projektalltag muss man sagen, man kann das nicht pauschal beantworten. Zunächst ist ja mit der Betroffenheit der einzelnen Institute durchaus unterschiedlich, was maßgeblich auch die verschiedenen Geschäftsmodelle zurückzuführen ist. Wir erleben Institute, die sehr gut vorbereitet sind, ne, und die aktuelle Situation daher auch sehr souverän meistern. Andererseits sehen wir auch Institute, die sprichwörtlich von der Welle überrollt worden sind und aktuell auch massiv zu kämpfen haben damit. Ich würde gerne einfach mal in dieser Analogie der Welle bleiben. Letztlich ist es entscheidend, vor der Welle zu sein, ja, und sich auch frühzeitig und auch selbstkritisch mit dem eigenen Kreditportfolio und den Prozessen auseinanderzusetzen. Ja, Prävention statt Reaktion ist hier eigentlich eine treffende Formulierung. Wenn man nämlich erstmal in diese Welle reingeraten ist und von dieser Welle erfasst wurde, ja, sollte man schwimmen können und um über Wasser zu bleiben. Und der Handlungsspielraum wird in so einer Situation enorm verengt. Und da kann man als Institut dann häufig auch nur noch reagieren. Insofern frühzeitiges Befassen mit den eigenen Prozessen und Vorkehrungen, um einfach gewappnet zu sein, falls wirklich der NPL-Anstieg kommen sollte.
Ich würde in dem Zusammenhang kurz Werbung machen. Michael und ich haben nämlich vor kurzem auch einen Banking-Hub-Artikel dazu geschrieben. Vielleicht, Jan, können wir das in den Shownotes auch einmal verlinken.
Na klar, natürlich machen wir das. Super. Also erstmal an der Stelle schon mal vielen Dank für das umfangreiche Bild, was ihr uns bis jetzt gezeichnet habt. Ich habe enorm viel über das Thema NPL und Kreditausfälle gelernt. Ich hätte jetzt abschließend noch eine Frage, Christian, in deine Richtung, da nochmal so ein bisschen rausgezoomt, sage ich mal. Welche Entwicklungen erwartet ihr denn oder du im Bankensektor durch steigende NPL-Quoten?
Genau, wir haben ja, so sage ich mal, die operativen Maßnahmen haben wir ja eben schon mal benannt. Also vor allem, dass wir regulatorische Anforderungen haben, die steigen und dass wir halt auch das Thema Ressourcenaufwand haben, der da deutlich steigen könnte. Und wenn man diese beiden Faktoren sich einmal genauer betrachtet, sind das eigentlich, wenn man in den letzten Jahren geschaut hat, häufige Fusionsgründe gewesen, vor allem bei den kleineren Volksbanken und Sparkassen. Das heißt, das wäre eine These, die wir jetzt aufstellen könnten, dass durch diesen Anstieg der NPL-Quoten sich die Gründe quasi für Fusionen verstärken und damit auch der Konsolidierungsdruck insgesamt sich deutlich mehr ergibt und das vor allem bei den kleineren Instituten. Also wir haben ja ganz am Anfang auch gehört, dass die Genossenschaftsbanken eine deutlich höhere NPL-Quote hatten, was einfach auch daran liegt, dass Genossenschaftsbanken im Vergleich auch deutlich kleiner sind als der Durchschnitt und vor allem auch nochmal kleiner als Sparkassen. Und das kann eben sein, dass eben durch zu erzielende Größenvorteile bei der Risikosteuerung, bei Kapitalpuffern, aber auch bei der operativen Bearbeitung von Engagements, dass dort eben der Konsolidierungsdruck steigen wird und wie gesagt, die Fusionen dann auch steigen können. Das ist ein bisschen steile These, aber ich glaube, wenn wir in der Vergangenheit so ein bisschen auf die Gründe geguckt haben, bei Fusionen könnte das nochmal tatsächlich ein Thema werden, was sich in den nächsten Monaten verstärken könnte.
Ja, interessante Hypothese. Wir werden dann vielleicht, wenn wir im halben Jahr oder im Jahr nochmal sprechen, Christian, zurückblicken können und schauen, ob die Hypothese soweit passt und sich tatsächlich bewahrheitet hat. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, für die spannenden Einblicke. Ich fand es super interessant, habe viel gelernt und ja, freue mich, euch zukünftig zum weiteren Regulatorik-Thema wieder einladen zu können. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an der Stelle.
Ja, vielen Dank auch. Und ich denke, die Regulatorik wird weiter sich entwickeln. Insofern werden wir uns noch öfter hier treffen.
Ja, davon gehe ich auch aus, Christian, hast du richtig gesagt. Ich glaube auch, das Thema Regulatorik, insbesondere in dem Bereich, wird sich weiterentwickeln. Insofern wird es wahrscheinlich nicht der letzte Podcast oder auch der letzte Artikel sein, den wir vielleicht zu diesem Thema veröffentlichen.
Super. Wie gesagt, vielen Dank. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per Mail oder Social Media. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann abonniert doch gern den Podcast und lasst eine Bewertung da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.